Anfang der Woche hat Elisa mich angeschrieben und gefragt, worüber ich heute dann predigen werde. Und ich musste selber ein bisschen schmunzeln und habe dann so geantwortet: Hallo Elisa, ich werde mich der Herausforderung stellen und es der Gemeinde zumuten über 2. Petrus 3, 8 bis 15. Tut mir leid, wird heute doch nur bis 13 gehen, aber zu predigen. Ich schätze, es gibt nicht so viele Lieder über die Auflösung der Elemente, aber mach dir keine Sorgen. Dieser ist tatsächlich ein Adventstext, also passen die Adventslieder ganz gut. Dürfte spannend werden. Liebe Grüße. Ja, wenn der Pastor schon so anfängt, ich mute es der Gemeinde zu, über diesen Text zu predigen, kann man vielleicht auch fragen: Du meine Güte, was hat der jetzt mit uns vor? Also, ich spanne euch nicht lange auf den Folter. Steigen wir einfach gleich erstmal in den Text ein. Könnte spannend werden. 2. Petrus Kapitel 3, ich lese ab dem Vers 8. Dies eine aber, Geliebte, soll euch nicht verborgen bleiben, dass beim Herrn ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Der Herr der Verheißung zögert nicht, wie einige meinen, die von Verzögerung reden, sondern er ist geduldig mit euch, weil er nicht will, dass jemand zugrunde geht, sondern dass alle zur Umkehr gelangen. Nun, kurze Pause, soweit alles in Ordnung, ne? Ich meine, das sind Verse, die man auch mal hören kann, die man auch vielleicht auch im Losungsheft mal finden kann. Mit dem bisher können wir ganz gut mitkommen. Aber jetzt wird's interessant. Ab Vers 10: Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel mit Geprassel vergehen, die Elemente sich im Feuer auflösen und die Erde und die Werke auf ihr wird man nicht mehr finden. Wenn sich das alles in dieser Welt auflöst, wie heilig und fromm müsst ihr dann leben, die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen. An jenem Tag werden die Himmel in Flammen aufgehen und die Elemente im Feuer zerschmelzen. Wir erwarten gemäß seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Nun, mit Geduld können wir was anfangen. Also haben wir meist nicht, aber mit solchen Gedanken können wir was anfangen. Mit nicht zugrunde gehen klingt auch gut. Aber wenn es mit Feuer und Flammen anfängt, da wird es uns ein bisschen wuschelig dabei. Das ist dann nicht mehr so angenehm, wie wir es von unseren Bibeltexten gerne hätten. Du fragst dich vielleicht, und du fragst dann mich erst recht: Warum können wir nicht bei uns ist ein Kind geboren oder er heißt Wunderrat und Friedefürst bleiben in der Adventszeit? Das sind doch schöne, bekannte Texte, die uns ein wohliges Gefühl geben. Ehrlich gesagt, denke ich, gibt es gute Gründe, euch diesen Text zuzumuten heute. Zu einem ist schlicht und einfach die Tatsache, diesen Text finden wir in der Bibel. Daher ist es schon wert, dass wir ihn anschauen. Aber es kommt hinzu, dass es vieles gibt, wo wir, sagen wir, vorgefertigte Vorstellungen oder Meinungen haben über manches, was in der Bibel steht, wo, sagen wir nicht unbedingt auf dem richtigen Weg sind mit diesen vorgefertigten Meinungen oder Einstellungen. Und ich denke, es ist wertvoll und notwendig, dass wir da anschauen, was für einen Weg Gott für uns vorbereitet hat. Elisa hat das schon wunderbar eingeleitet, dass wenn man auf dem Weg ist, man hat einen Anfang, aber man hat auch ein Ziel. Und heute geht es wirklich um dieses Ziel, weil in der Adventszeit geht es nicht nur darum, dass wir uns auf Weihnachten vorbereiten und uns daran erinnern, dass er einmal gekommen ist, sondern auch seine wunderbare Verheißung, ja, seine wunderbare Verheißung an uns, dass er wiederkommt. Und dieser Text spricht von dieser Zeit. Das ist mein erklärtes Ziel im Verlauf dieser Predigt, manches Missverständnis entgegenzuwirken und zu zeigen, dass dieser Text tatsächlich ein Adventstext ist und auch Evangelium. Gute Nachricht. Nun, durch diesen Brief hat Petrus immer wieder die Empfänger vor falschen Lehren gewarnt. Es waren immer wieder die Leute, die die Lehre von Jesus genommen und verdreht haben und etwas anderes daraus machen wollten. Und es waren eben auch welche, die gesagt haben, es ist schon zu lange gewesen, Jesus kommt nicht wieder. Und diese Behauptung tritt Petrus ganz bewusst und gezielt entgegen mit einem Zitat aus dem Psalm 90, Vers 4, wo es eben auch heißt, ein Tag für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt, Gott hat ein völlig anderes Verhältnis zu der Zeit. Ist völlig anders als das für uns. Ich meine, Menschenleben, also heutzutage hören wir immer mehr von Leuten, die 100 Jahre alt werden. Ja, aber wenn man sich in die Geschichte ein bisschen umschaut, was sind 100 Jahre? Das ist ein Schnips im Blick auf die Geschichte. Es hat so viele Jahrhunderte gegeben. Und wir überblicken immer nur einen kurzen Zeitraum. Aber Gott ist nicht daran gebunden. Es hat immer wieder die Leute, also über die letzten 2000 Jahre gingen die Probleme mit der Wiederkunft Jesu in zwei entgegengesetzten Richtungen. Es hat immer wieder die Leute gegeben, die behauptet haben, wir können ausrechnen, wann Jesus wiederkommt. Nun, davon abgesehen, dass Jesus selber gesagt hat, Leute, vergiss es, das geht gar nicht, denken Leute, ja, aber irgendwo haben die das als Code da versteckt in der Bibel und wir können es doch rausfinden und die wollen immer auskalkulieren, wann das sein wird. Es war ganz witzig, in meiner Heimatstadt hat es eine kleine Gemeinde gegeben, also das, als ich Teenager war, und die hängten sich so einer Lehre an und haben behauptet, sie hätten ausgerechnet, wann Jesus kommen würde. Und einer aus der Gemeinde, der war ganz schlau, der hat dann verschiedene Prospekte und verschiedene Druckmaterialien herstellen lassen, um Leute darüber zu informieren und ihnen zu sagen, dass sie Teil von ihrer Gemeinschaft werden sollten, auf dass sie dann auch darauf vorbereitet sind. Ganz schlau war er darin, er hat diese Drucksachen mit seiner Kreditkarte bezahlt. Und er dachte, ich werde die Rechnung nie bezahlen müssen. Jesus kommt vorher wieder. Ganz clever. Und jemand vom Lokalfernsehen hat ihn interviewt und ihn gefragt, was ist, wenn Jesus dann nicht kommt? Ja, dann werde ich wohl die Rechnung bezahlen müssen. Ob er seine Monatsraten inzwischen abgezahlt hat, weiß ich jetzt nicht. Aber Jesus hat sich seinem Plan nicht angepasst. Jesus ist bei dem geblieben, was er selber gesagt hat. Kein Mensch weiß, wann das sein wird. Aber Jesus hat auch genauso deutlich gesagt, dass er wiederkommt. Ich bin neulich eingeladen gewesen, um mit einer Gruppe von Religionsschülern zu sprechen. Und irgendwie im Verlauf sind wir ein bisschen auf das Thema gekommen und die Lehrerin hat mich gefragt, glauben Sie, dass Jesus wiederkommt? Ich habe gesagt, ja. Sie hat erzählt, dass eine Kollegin von sich hatte sie um Hilfe bei Korrektur von Arbeiten gebeten und sie, also diese Frau, hatte im Zuge dessen erfahren, dass diese Lehrerin ihre Schüler gesagt hat, dass Jesus nicht wiederkommt und dass sie diese Antwort entsprechend auf ihre Prüfung geben sollten. Ich habe gesagt, na, das wird die gute Frau mit Jesus aufnehmen müssen. Jesus hat gesagt, er kommt wieder und ihm vertraue ich viel mehr. Also es gibt immer diese entgegengesetzte Dinge, aber Petrus sagt hier, Jesus kommt wieder. Nein, wir wissen nicht wann und es hat keinen Zweck zu versuchen, das auszurechnen. Aber er kommt wieder. Und dann gibt er eine Beschreibung, wie das sein wird. Und da wird es ab Vers 10 wirklich heiß, also buchstäblich. Ich lese den Vers nochmal erstmal aus der Einheitsübersetzung. Der Tag des Herrn wird aber kommen wie ein Dieb. So weit, so gut, das hat Jesus auch gesagt. Okay, aber dann werden die Himmel mit Geprassel vergehen, die Elemente sich in Feuer auflösen und die Erde und die Werke auf ihr wird man nicht mehr finden. Hier müssen wir kurz verweilen. Also, dass der Tag des Herrn wie ein Dieb kommt. Wie gesagt, das haben wir schon von Jesus gehört. Aber ungemütlich wird es, wenn wir hören, dass der Himmel mit Geprassel vergehen wird. Das ist ein lautes Geräusch. Nun, wir müssen verstehen, dass die Leute damals die Welt anders gesehen und verstanden haben, als wir sie jetzt sehen. Sie haben den Himmel faktisch als eine Glocke über die Erde verstanden. Und wenn Petrus hier sagt, dass der Himmel mit Geprassel vergehen wird, wird diese Glocke aufgerissen, dass die Trennung zwischen Gottes Reich und unserer Wirklichkeit aufgehoben wird. Dass man vielleicht sozusagen ein scharfes Messer nimmt und die Spitze von dieser Glocke einfach weghaut. Also das ist ihr Verständnis, dass diese Trennung aufgehoben wird. Und dann heißt es, dass die Elemente sich im Feuer auflösen und die Erde und die Werke auf ihr wird man nicht mehr finden. Ja, klingt auch nicht unbedingt so ganz ermutigend, wenn wir das so hören. Aber hier muss ich ein bisschen mehr drumherum erzählen und erklären. Also, wer selber schon mal mit Übersetzungsarbeiten zu tun gehabt hat, wird wissen, dass es manchmal wirklich herausfordernd werden kann. Manchmal haben Leute mich gefragt, wie heißt dieses oder jenes Wort auf Englisch? Ich sage, gib mir einen Zusammenhang. Ich muss einen Zusammenhang haben, um sagen zu können, welches englisches Wort dementsprechend wird. Weil ohne einen Zusammenhang kann es ganz viele verschiedene Möglichkeiten geben. Die nehmen wir im ersten Moment nicht wahr, weil das Wort für uns einfach das Wort ist. Aber dass das Wort unterschiedlich eingesetzt werden kann, das muss bedacht werden, wenn man übersetzen will. Das ist schon zwischen zwei ganz gängigen Sprachen wie Deutsch und Englisch der Fall. Es ist auch so, wenn wir vom Griechischen ins Deutsche übersetzen wollen, wie das mit dem Neuen Testament gemacht wurde. Dann kommt hinzu, damals, wenn so ein Brief geschrieben wurde und sie wollten, dass mehr Leute das haben können, naja, Petrus, Paulus und die Runde, die haben keine E-Mails geschrieben. Die konnten das nicht einfach mal wegschicken an den ganzen Verteiler, sondern sie haben das aufgeschrieben und andere Leute haben das dann abgeschrieben. Und es ist nun mal so, wenn etwas abgeschrieben wird, dass es schnell passieren kann, dass ein kleiner Fehler reinkommt, dass ein Buchstabe weggelassen wird oder ein Buchstabe gegen ein anderes ausgetauscht wird. Nun, an der Stelle möchte ich nur kurz darauf hinweisen, vom Neuen Testament haben wir über 5000 antike Abschriften, Übersetzungen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ein Vielfaches mehr als von jedem anderen antiken Schrift überhaupt. Und beim Neuen Testament können wir uns wirklich sehr sicher sein, dass der Text, den wir haben, auch dem entspricht, was ursprünglich geschrieben wurde. Weil immer nachgeguckt werden kann, aha, warte, hier ist eine Änderung reingekommen, versehentlich. Oder die haben häufig dann, wenn etwas nicht verständlich erschien, manchmal gedacht, gut, die haben wahrscheinlich das gemeint. Dieser Vers gehört wirklich zu den allerschwierigsten Fällen, mit denen wir es überhaupt zu tun haben, mit dem Neuen Testament, mit dem allerletzten Wort, was in diesem Vers vorkommt. Und schauen wir uns das einfach kurz an. Ich habe hier verschiedene Beispiele mitgebracht. Gehen wir erstmal zu dem ersten mit dem schwarzen Hintergrund. Genau, es ist doch ein bisschen klein. Wenn ich an meinem Rechner im Arbeitszimmer sitze, sind die Verhältnisse ein bisschen anders. Also hier ist dieser 2. Petrus 3, 10 in der aktuellen Luther-Übersetzung. Und ganz am Ende steht, werden nicht mehr zu finden sein. Das ist so ähnlich, wie es in der Einheitsübersetzung war, die ich soeben vorgelesen hatte. Nun, nehmen wir Luther 84 dazu, die Übersetzung, mit der viele einen Großteil ihres Lebens verbracht haben, mit denen viele hier am besten vertraut sind. da steht, anstatt werden nicht mehr zu finden sein, werden ihr Urteil finden. Das ist anders. Aber noch interessanter wird's, wenn wir Luther 1912 hinzunehmen. Da steht nicht, werden nicht mehr zu finden sein oder werden ihr Urteil finden, sondern werden verbrennen. Was denn nun? Und ich zeige euch das, weil ich meine, wenn ihr mitgelesen habt, habt ihr vielleicht auch schon, als ich das gelesen habe, gedacht, hey, warte, bei mir steht was anderes hier. Es ist eine Stelle, die sehr schwer ist, genau zu wissen, wie man sie übersetzen soll. Was allerdings nicht heißt, wir haben keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich zeige euch das nur zu zeigen, selbst bei der Luther-Übersetzung, übrigens Luthers ursprünglich von 1545, das war so ähnlich wie bei 1912. Es ist nur, dass später haben sie gedacht, na hier, warte, wir haben diese Einsicht, Einblicke und so weiter. Und ja, es kann alles ein bisschen verwirrend werden, aber die Hoffnung für alle ist auch eine bekannt beliebte Übersetzung bei vielen von uns hier. Und den Text habe ich auch mitgebracht. Da steht auch, wird verbrennen, aber dieses Sternchen hier findet man auch direkt in dem gedruckten Text. Das hat nichts mit Gender zu tun, sondern in diesem Fall ist ein Hinweis auf eine Fußnote, die dabei steht. Und in dieser Fußnote steht, verschiedene Handschriften geben den griechischen Text unterschiedlich wieder. Am besten bezeugt ist, und die Erde mit allem, was auf ihr ist, wird gefunden werden. Nun, wenn man das in dem Zusammenhang liest, denkt man ein bisschen, hä? Wird gefunden werden? Was heißt das denn? Und das ist tatsächlich gut anzunehmen, dass das der Hintergrund ist für diese ganze Verwirrung. Wie wird es denn übersetzt? Weil Leute lange nachdem das geschrieben wurde, aber noch viel näher an der Zeit, dass es geschrieben war, als was sie an uns dran sind, das gelesen haben, haben gedacht, warte, was soll das denn heißen? Wird gefunden werden. Und haben gedacht, na, vielleicht wollten sie eigentlich das sagen und haben ein paar Buchstaben verändert, ob das etwas anderes gesagt wurde. Himmel prasseln, Feuer überall, ach, wird verbrannt werden. Also so nach dem Motto. Und dieses wird gefunden werden, freilich, es stellt uns noch vor vielen Fragen. Aber sagen wir, man könnte wirklich einen ganzen Vortrag darüber halten, keine Angst, das mute ich euch nicht zu. Ich mute euch den Text zu, aber nicht den Vortrag. Aber es gibt guten Grund zu meinen, dass die Sprache, die Petrus an dieser Stelle benutzt, tatsächlich eine, also sagen wir, Fachsprache ist von der Schmelzerei. Er redet von Feuer. Er redet und auch in anderen Versen, auch mit Bezug auf den ersten Petrusbrief, scheint das sich zu bestätigen. Siehst du, wenn wir von sowas lesen, dass die Elemente sich im Feuer auflösen werden oder so weiter und so weiter, sind wir sehr viel darauf ausgerichtet, die Erde wie ein Scheiterhaufen zu sehen und Gott wird irgendwann sein Feuerzeug nehmen und wusch, wird alles abbrennen und weg sein. Aber wenn das die Sprache der Schmelzerei ist, geht es nicht um Holz, was abbrennt, sondern Gold, was geläutert wird. Was macht Feuer mit Metallen? Es beseitigt alle Unreinheiten. Es wird geläutert und es wird gereinigt. Und hier haben wir sehr guten Grund zu glauben, dass genau das hier gemeint ist. Und wenn es heißt, wird gefunden werden, also dieses wird gefunden werden, ist eben eine Fachsprache und könnte vielleicht noch präziser übersetzt werden, wird geläutert werden. Also das Wahre wird gefunden. Und das passt auch ganz gut zu dem Vers 11 von dem Text, wo es steht, wenn sich das alles in dieser Welt in dieser Weise auflöst, wie heilig und fromm musst ihr dann leben? Die Aufforderung ist zu merken, wie du lebst, ist nicht egal. Wir wollen so leben, dass unser Tun, unser Denken, unser Handeln Bestand hat. Ja, dieser Text hat mit Gericht zu tun. Dieser Text hat damit zu tun, dass Gott alles prüfen wird. Und Petrus sagt hier, dass er es mit Feuer prüfen wird. Und alles Unreine wird verbrannt werden. Was wird bleiben? Wie sieht dein Ziel aus? Wie sieht dein Weg aus? Gott möchte, dass wir unser Leben ernst nehmen, so ernst, wie er es genommen hat, dass er bereit war, seinen Sohn zu uns zu senden, dass sein Sohn für uns sterben kann. Und er lädt uns ein, auf uns, unser Leben auf ihn auszurichten, dass wir merken, was wir tun, ist nicht egal, sondern es zählt und er wird unser ganzes Tun prüfen. Es ist keine Frage, dass dieser Text vom Gericht spricht. Und es gibt viele Parallele im Alten und im Neuen Testament. Aber Gottes Ziel ist es, diese Welt zu erneuern und zu dem zu machen, was er in 1. Mose 1 gemacht hat. Und wo er immer wieder sagen konnte, es ist gut. Vers 13 von unserem Text erklärt die Hoffnung vom Advent. Wir erwarten gemäß seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Der Schöpfer des Universums lädt dich ein, an seinem Werk, seinem Erneuerungsprojekt beteiligt zu sein. Advent soll nicht nur auf ein paar Wochen im Jahr beschränkt sein, sondern du sollst immer wieder neu erleben, dass dein Schöpfer zu dir kommt. Er will dich einbinden in seinem Projekt, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu erschaffen, in denen die Gerechtigkeit wohnt. Amen. Wir wollen zum Segensgebet aufstehen. Herr, wir danken dir vom tiefen Herzen, dass du bereit warst, unseretwegen arm zu werden, auf dass wir reich werden können. Ich danke dir, Herr, dass du so gnädig und barmherzig bist. Ich danke dir, Herr, dass du so viel Geduld mit uns hast. Und so bitten wir dich, Herr, um deinen Segen, dass du uns in diesem Tag und in dieser Woche begleitest, dass du unsere Augen immer wieder auf dich ausrichtest und dass du uns zum Segen gebrauchst. Und Herr, gerade wenn Weihnachten jetzt bevorsteht, wollen wir besonders daran denken, wie du zu uns gekommen bist. Aber hilf uns, Herr, die Perspektive nach vorne zu haben, dass du auch wiederkommst. Ich danke dir, Herr, für deine Verheißung. Und so bitten wir dich, segne du uns. Segne du uns, Gott, der du allmächtig bist, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen einen gesegneten 4. Advent noch. Weise darauf hin, wir haben ein Körbchen hier vorne, wenn man etwas für die Kollekte für Aktion Smyrne bzw. Izmir geben möchte. Und die Dinge, die auf diesem Tisch liegen, die nicht im, also das Papier, was auf dem Tisch liegt, was nicht im Korb ist, das ist alles gerne zum Mitnehmen. Alle einen gesegneten Sonntag.